Winfried Zimmermann, der Weihnachtsmann von Oriol. Vor mir auf dem Tisch steht ein kleines braunes Kästchen. Der Lack an der Außenseite ist matt geworden, denn es ist schon recht alt. Mit einem zierlichen Schlüsselchen öffne ich das Schloss und hebe den Deckel. Da liegen die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg vor mir. Feldpostbriefe, ein paar Fotos, einige wenige Gegenstände, die mir von der dreijährigen Gefangenschaft in Russland geblieben sind. Briefe an die Eltern und ihre Rückantworten, ein aus einem Stück Rohr gefertigter Siegelring, eine kleine Holzschachtel mit Schnitzerei obenauf, viele kleine Zeichnungen und das wohl Wichtigste, der russische Entlassungsschein. Dabei gehen meine Gedanken zurück zu den Tagen der Heimkehr. Seit dem Sommer 1947 war ich im Gefangenenlager von Oriol und dann ab November in einer Krankenkompanie. Jetzt lag das ganze weite Land unter einer dicken Schneedecke. Ein deutscher Lagerpolizist forderte mich auf, mit ihm zu kommen. Er brachte mich zu einer Ecke des Lagers, wo ein Stück einer Baracke mit hohem Stacheldrahtzaun vom übrigen Bereich abgetrennt war. Auf meine Fragen gab er keine Antwort. Ich war eingesperrt. Warum? Das erfuhr ich erst viel später. Mein Pritschennachbar, der bei der deutschen Lagerleitung als Putzer tätig war, wollte mir eine Suppe schenken, wenn ich ihm dafür seinen Kascher, eine Art Brei, im Lager verkaufte. Er bekam bei der Kommandantur genug zu essen und wir hatten bei den viel zu kleinen Rationen immer großen Hunger. Einige Tage ging das gut. Dann hatte mich jemand bei der Lagerleitung hingehängt. Er meinte wohl, ich verkaufe mein Essen, um abgemagert beim nächsten Gefangenentransport in die Heimat dabei zu sein und entlassen zu werden. Hätten das die Russen erfahren, wäre ich mit Sicherheit in ein Straflager gebracht worden, das ich wohl kaum überlebt hätte. Das verhinderte der deutsche Lagerkommandant und ließ mich in die Strafbaracke in der Ecke des Lagers bringen. Dort saß ich nun auf den nackten Brettern, die als Schlafstätte dienten. Da ging schon längere Zeit das Gerücht um, dass demnächst ein Transport zur Entlassung in die Heimat zusammengestellt würde. Ich wusste, dass ich ebenfalls dafür vorgesehen war, doch jetzt einen nochmaligen russischen Winter mit bis zu 40, 45 Grad Kälte würde ich, abgemagert bis auf 60 Pfund, nicht mehr überleben. Eines Tages war es unruhig im Lager, das spürten sogar wir in unserer Abgeschiedenheit. Schließlich hat irgendeiner den Grund durch den Zaun herübergerufen. Der Heimattransport wird zusammengestellt! Langsam keimte in mir eine zaghafte Hoffnung auf. Verstohlen schaute ich in der klirrenden Kälte durch den Stacheldrahtzaun und bemerkte Gruppen von Soldaten in frischen Steppjacken, die zum Lagertor geführt wurden und dort warten mussten, weil ein russisches Kommando ihnen alles, bis auf ein Gefäß zum Essen fassen und einen Löffel, abnahm. Sie wurden gefilzt, wie wir das damals nannten. Ich ging wieder hinein und setzte mich auf die Pritsche und wartete. Als es zu dunkeln begann, wuchs die Angst in mir. Man hatte mich vergessen, abgeschrieben. Endlos langsam verrann die Zeit. Mir rannen die Tränen über die Wangen. So also sieht das Ende aus. Da wurde die Tür aufgerissen und ein Mann der deutschen Lagerleitung stand in dem kleinen düsteren Raum. »Ja, was ist denn, Zimmermann? Los, der Transport wartet nicht!« Ich wollte etwas entgegnen, brachte aber kein Wort heraus. Gerade noch fing ich die zugeworfene Steppjacke auf, packte meinen Beutel mit den wenigen Habseligkeiten und schlüpfte in die Stoffschuhe mit Holzsohlen und hinaus in den Schnee und die Nacht hinter dem vorausstapfenden Mann her. Aber ich war zu schwach, um mit seinem Schritt mithalten zu können. Er drehte sich um, sah mein Schuhwerk und meine Verfassung, kam zurück und nahm mich wortlos auf die Schulter. Er trug mich hinaus durchs Lagertor, wo die Russen noch standen, uns lachend zuwinkten und riefen, »Molodoi, nach Haus, nach Haus!« und weiter bis zum Zug. Vor einem Waggon setzte er mich ab, wünschte mir Lebewohl und verschwand in der Dunkelheit. Es war der 6. Dezember 1947, der Tag des heiligen Nikolaus. Hatte er mich aus meiner Angst schützend geleitet? Die russische Ärztin, die den Transport begleitete, eine bildhübsche Frau im Majorsrang, wies mir einen Platz im mit Stroh ausgelegten Waggon zu. Am nächsten Morgen setzte sich der Zug in Bewegung Richtung Westen, Richtung Heimat. Oft standen wir lange auf einem Abstellgleis. Wir waren nicht planmäßig und nicht wichtig. Befanden wir uns auf einem Bahnhofsgelände, mussten einige Leute mit Kannen Wasser für den Küchenwagen holen. Jedes Mal aus einem anderen Waggon. Auch wir kamen einmal an die Reihe. Das war schon in Polen. Als wir mit den gefüllten Kannen zurückliefen, war unser Zug verschwunden. Hilflos standen wir da. Da tauchte eine polnische Militärstreife auf. Man verstand unsere Erklärung und brachte uns zur Bahnhofswache, wo man uns verhörte und uns, was noch viel wichtiger für uns war, etwas zu essen gab. Brot aus Gerste und Mais gebacken. Das schmeckte wie feinster Kuchen. Nach längerer Zeit brachten sie uns zu einem Personenzug und wir fuhren unter Überwachung in einem geschlossenen Abteil in Richtung Warschau. Die Angst, dass uns die Polen behalten könnten, war Gottlob unbegründet gewesen. In Warschau angekommen wurden wir verköstigt und mussten warten, bis unser Transport nach einigen Tagen eintraf und uns wieder aufnahm. Und dann ging es über die Grenze nach Deutschland. Das Ziel war Frankfurt-Oder. Dort kam ich am 19. Dezember an und konnte an meine Eltern ein Telegramm aufgeben. Sie wussten ja nichts von meinem Kommen. Der Text: Christbaum richten, ich komme. Dann setzten wir die Fahrt fort über Leipzig und Erfurt. Dort wurden wir gründlich entlaust und anschließend zum ersten Mal seit 3 Jahren ärztlich untersucht. Die Bahnhofsmissionen versorgten uns auf jeder Station mit Gerstenbrot und Tee. Mehr hatten auch sie nicht in jenen schrecklichen Tagen, in denen unsere Städte in Schutt und Asche lagen. Dann wurde der Transport aufgelöst und wir wurden auf die Züge verteilt, die uns zu unseren Heimatgebieten brachten. Mit mehreren anderen Soldaten fuhr ich zunächst nach Ulm. Dort angekommen, brachte man uns in eine ehemalige Kaserne. Wieder wurden wir ärztlich untersucht und warteten dann auf unsere endgültige Entlassung. Am nächsten Tag, kurz vor dem abendlichen Essen fassen, stand plötzlich eine Gestalt in der großen Stube, in der wir untergebracht waren. Ich konnte sie im dämmerigen Gegenlicht gar nicht ausmachen. Ich bemerkte nur, dass es ein Mann war. Der rief nun laut, dass es alle hören konnten, in die Stille hinein: »Horcht's mal her! Habt ihr denn einen jungen Burschen gesehen? 17 Jahre alt! Zimmermann heißt er!« Mir war, als bliebe mir das Herz stehen. Das war ja mein Vater! Mit einem Schrei flog ich auf ihn zu und wir lagen uns in den Armen. Er erzählte mir, dass er mit einem Bekannten bis hierher nach Ulm mitfahren konnte. Und das genau einen Tag nach meiner Ankunft. War es Zufall, Schicksal oder göttliche Fügung, dass er ausgerechnet in diese Stadt gekommen war, wo es doch eine ganze Menge von Sammelstellen gab, die Kriegsgefangene entließen? Und dass er in der Kaserne zuerst genau in der Stube nach mir fragte, wo ich mich aufhielt. Der Rest ist schnell erzählt. Während ich meine Suppe löffelte, besorgte Vater die Entlassungspapiere. Dann gingen wir zum Bahnhof. Es wurde kaum gesprochen. Wir waren viel zu bewegt. Lange dauerte es, bis endlich ein Zug kam. Nach vielen Aufenthalten fuhr der Zug schließlich in unseren Bahnhof ein. Nur noch ein kurzes Wegstück und wir waren daheim. Mutter freute sich riesig. Sie hatte nicht zu hoffen gewagt, uns beide so bald zu sehen. Noch rasch ein bescheidenes Mahl, es war schon weit über Mitternacht. Dann schlüpfte ich endlich wieder in mein eigenes Bett nach so langer Zeit. Selig schlief ich ein. Es war der 24. Dezember, der Tag der Geburt unseres Herrn und Heilands. Doch es war gewissermaßen auch mein Geburtstag. Der Geburtstag zu einem neuen Leben, das mir der Herrgott schenkte.